In der Landwirtschaft muss es mittelfristig ein neues Produkt geben. Und dieses Produkt muss Glück sein, also wirklich glücklich sein. Wir schauen, dass wir einen glücklichen Boden kriegen, einen gesunden Boden, auf dem glückliche Pflanzen wachsen, die von glücklichen Tieren gefressen werden, die dann glückliche Produkte sozusagen oder gute Produkte für uns liefern und uns glücklich und gesund erhalten. Natürlich schaut sich in der Landwirtschaft jeder an und denkt, Alter, egal was du nimmst, nimm weniger.
Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass wir, auch wenn wir Instagram und iPhone haben, ein Teil der Natur sind und dass wir uns nicht von unserer natürlichen Umgebung komplett entkoppeln können.
Wir stopfen uns zwar voll, wir werden blatt und fett und ungesund, aber es ist einfach nur Füllstoff. Und da ist eigentlich kein Leben im wahrsten Sinne des Wortes mehr. Wir müssen uns da schon wieder ein bisschen dadurch sozusagen zuwenden und nicht noch weiter entkoppeln, weil wir halt glauben, wir können es und deswegen brauchen wir es unbedingt.
Bei uns gehen die Leute dann aus und debattieren, wieso dass das bei uns alles nicht geht. Statt dass man sich denkt, oder was könnte ich mitnehmen und bei mir morgen schon probieren.
Und dann kommst du eigentlich erst einmal ins Grübeln und denkst, will ich das eigentlich mein ganzes Leben tun? Und das war ein verheerender Tiefschlag, weil du dann wirklich auf alle Ebenen mal reflektieren anfangen musst. Habe ich mir eigentlich ausreichend Gedanken gemacht, ob ich zum Beispiel in meinem Fall das ganze Leben Milchbauer sein möchte.
Hallo und herzlich willkommen bei den Glücktagen im Kufsteiner Land, einer Veranstaltungsreihe, bei der wir uns gemeinsam mit spannenden Menschen auf die Spurensuche nach dem Glück begeben.
Wir sind Birgit Enk und Hannes Dreichel, Kuratoren der Glücktage, und mit diesem Podcast wollen wir die Redner, die auf unseren Bühnen stehen, ganz persönlich kennenlernen.
Ja, und unser Gesprächspartner dieser Episode, der kommt aus der Steiermark. Sein Name ist Christian Bachler, er ist Bergbauer und viele von euch kennen ihn vielleicht aus sozialen Medien oder aus dem Film Der Bauer und der Bobo.
Am 24. Mai ist Christian Bachler gemeinsam mit dem bekannten Journalisten und Chefredakteur des Falters, Florian Klenk, bei uns bei den Glücktagen im Kufsteiner Land zu Gast. Die beiden verbindet eine doch sehr ungewöhnliche Freundschaft mit bewegender Geschichte.
Ja, und wenn ihr wissen wollt, worum es an diesem ganz besonderen Glücktageabend gehen wird, hört euch diesen Podcast bis zum Ende an, denn auch diese Antwort von Christian wird euch bestimmt überraschen. Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen bei den Glücktagen und wünschen euch viel Spaß mit diesem Podcast.
Hey ho, let's go!
Christian, wie schaut dein Tag heute aus?
Ja, typischer Montag irgendwie. Wir haben einen neuen Praktikanten, den haben wir jetzt einmal ein bisschen da zeigt, um was da so geht, und ja, bin ganz gespannt, wie der erste Tag verlaufen wird und Gäste an- und Abreise und Bauernhofdinge, also alles wie immer.
Alles wie immer ist gut gesagt. Christian, darf ich mit ganz was Persönlichem anfangen? Und zwar, wir haben uns deinen Film angeschaut und dein Buch gelesen, Der Bauer und der Bobo, das du zusammen mit dem Florian Klenk rausgegeben hast. Und da ist ja eine beeindruckende Freundschaftsgeschichte von euch drinnen, ist aber eine sehr persönliche Geschichte über die drinnen, wo dein Hof 2020 zur Versteigerung ausgeschrieben war und wo durch eine beeindruckende Spendenaktion dir ein bisschen der finanzielle Druck genommen ist. Und deshalb unsere Frage, wie geht's dir heute?
Grundsätzlich gut. Also, wie soll ich sagen? Das ist in dem Zusammenhang sozusagen ein bisschen schwierig zum beschreiben, weil im normalen Alltag und Leben hat sich für mich ja da nicht wirklich was Gravierendes geändert. Du hast halt einen unglaublichen Druck weg, aber so einen anonymen Druck irgendwie, der über allem schwebt, so wie immer. Das ist jetzt aber nicht so, dass du jetzt dann da, keine Ahnung, auf einmal dein Leben, oder zumindest für mich war das jetzt nicht so, dass ich das im ganz stinknormalen Alltäglichen gravierend verändert hat. Natürlich sind halt gewisse Sachen mehr geworden und anders geworden, unter Anführungszeichen, aber grundsätzlich, die Frage kommt sehr, sehr oft, bist du jetzt glücklich zum Beispiel und so weiter, und da muss ich einfach sagen, nicht mehr, nicht weniger wie zuerst. Also das ist eine schwierige Gefühlslage irgendwie. Natürlich halt, wie gesagt, große Last weg, aber dann auch fast ein bisschen eine Sinnkrise, weil da quasi der Hauptgegner abhanden gekommen ist. Also es ist ja im Unterbewusstsein ist so eine Gefühlslage ja doch das dominierende Thema. Nicht nur für mich, sondern glaube ich schon für weite Teile der Bevölkerung. Weil die finanzielle Belastung, wir wollen es halt nicht zugeben, das ist halt so das typische, der Kaiser ist nackt Märchengespiel. Nicht? Wir wissen eigentlich alle, dass er pudelnackert ist, aber mit dem halt so Instagram-mäßig im Zweifelsfall noch einen eigenen Filter drüber, dass wieder halbwegs weitergeht. Und wie gesagt, von dem her ganz eine komische Gefühlslage, aber grundsätzlich geht's mir tippitoppi.
Super. Du mit Hauptgegner meinst du die Angst, oder?
Ist natürlich dann Existenzangst, die finanzielle Belastung, der Druck, das Ungewisse, kann man unterm Strich, glaube ich, schon auf Angst abbrechen. Ja? Ja? Und wenn man sich mit dem Thema dann beschäftigt, dann beginnt man vieles, was so in der Gesellschaft funktioniert oder nicht funktioniert oder in was für Richtung, dass manche Sachen gehen, ein bisschen mit anderen Augen zu sehen und ein bisschen zum Verstehen. Also die Angst ist ein sehr, sehr wirksames Mittel, um Menschen, sage ich mal, brav zu halten.
Christian, du hast ja gesagt, es macht dich jetzt nicht glücklicher oder die Frage kommt oft, dass bist du jetzt glücklicher, bist zufriedener. Was bedeutet denn Glück dann für dich ganz persönlich, wenn es jetzt nicht die fehlende Angst ist oder der fehlende Druck? Was ist es denn für dich?
Na, ich glaube, dass man in komplett geschissene Arschsituationen, blöd gesagt, unglaublich glücklich sein kann im Moment. Also ich glaube, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also glücklich, ich glaube eher, dass das Thema ist, dass wir zu einem großen Teil, finde ich, und auch ich über zumindest 10 Jahre fast verlernt haben, glücklich zu sein oder halt diese Situationen bewusst zu sehen, wo man glücklich sein müsste eigentlich oder glücklich sein kann. Wenn ich alles immer nur mit so einem Filter oder mit einer negativen oder keine Ahnung, wie auch immer gearteten Brille sehe, dann komme ich ja gar nicht mehr in diese emotionale Bereitschaft sozusagen. Und diese Bereitschaft, also keine Ahnung, ich bringe immer das blöde Beispiel, Blumen. Blumen waren für mich für 10 Jahre komplett sinnlos. Irgendwas Blühendes ist alles ein Schmarrn, weil das müsste eigentlich grün sein, weil das Grüne ist das bessere Futter für meine Viecher. Ja? Dass das aber komplett deppert ist, kommt dann erst mit einem gewissen Abstand, oder ist mir halt erst bewusst worden, dass man sich über so kleine Geschichten am Wegesrand, im wahrsten Sinne des Wortes, ja wirklich gefallen kann und dort dann in dem Moment unglaublich glücklich sein kann. Also so kleine Momente, das meine ich eben. Aber die muss halt irgendwie, die Bereitschaft muss da sein, dass man sich auf das überhaupt einlässt. Weil heute ist ja schneller, höher, weiter, jeder lauft und galoppiert und man verbindet glücklich sein mit dem geilen Moment, wenn der Nachbar auf mein noch größeres, sinnloseres Auto neidig ist. Aber bringt mir das jetzt selber was? Bin ich da selber glücklich? Oder bin ich wie ein Junkie, der jetzt mal eine stärkere Dosis braucht vom Konsum oder was auch immer, dass ich mich selber spüre? Das ist, finde ich, ein total spannendes Thema. Also ich habe in den schlimmsten Zeiten meines Lebens auch die glücklichsten Momente gehabt. Aber halt natürlich nur Momente. Ne? Ich glaube, das ist immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Ne? Sozusagen. Aber die Bereitschaft muss halt einfach irgendwie, die musst du für dich selber halt finden oder behalten im besten Fall. Mhm.
Du hast gerade selber angesprochen, in den schlimmsten Zeiten deines Lebens. Gibt es da irgendwelche besonderen oder irgendwelche Tiefen, die dir in Erinnerung blieben sind, die dir aber besonders wachsen haben lassen?
Gibt's durchaus. Und zwar bei mir jetzt im konkreten Fall, in meinem sozusagen Geschäftsbereich, wenn du dann draufkommst, dass wir, was jetzt die Landwirtschaft betrifft, uns in einer mehr oder weniger völlige Abhängigkeit gegenüber dem Steuerzahler oder irgendwelchen politischen Strömungen begeben hast. Das merkst du aber dann erst, sage ich einmal, wie so ein Junkie, wenn die Dosis ausbleibt. Das heißt, vorher, solange du drauf bist, ist das alles gut. Nicht? Und das war auch bei uns so. Vor 20 Jahren, diese berühmt-berüchtigten Agrarsubventionen haben im Verhältnis eine große Kaufkraft gehabt. Ich habe ehrlich gesagt auch absolut von ganzem Herzen das geglaubt, was man gelernt hat, was die Leute auch heute noch immer lernen, haben mich auf dieses Spiel sozusagen auch einlassen, dass wir fit für die Zukunft werden und diesen ganzen Schmafu. Bin dann aber erst draufgekommen, eben, dass man in einer depperten Situation ist, wenn man einen gewissen Teil seines Einkommens, der bei uns halt aus öffentlichen Gelder kommt in der Landwirtschaft, fix sozusagen dafür einplant, um Investitionen, die die Gesellschaft fordert, tätigen zu können. Und dann draufkommt, okay, wenn die aber nicht mehr kommt, dann bin ich komplett erpressbar und verroten und verkauft. Und ich habe mich in einer Dimension begeben, wo es keine drinnen mehr gibt. Und dann kommst du eigentlich erst einmal ins Grübeln und denkst, will ich das eigentlich mein ganzes Leben tun? Und das war ein verheerender Tiefschlag. Weil du dann wirklich auf alle Ebenen mal reflektieren anfangen musst und siehst du, habe ich mir eigentlich ausreichend Gedanken gemacht, ob ich zum Beispiel in meinem Fall das ganze Leben Milchbauer sein möchte? Möchte ich mein Leben damit verbringen, Milchkühe zu bespaßen, um ein Produkt zu erzeugen, was unterm Strich niemand braucht? Für mich ist dann ehrlich gesagt rausgekommen, nein, möchte ich nicht. Hast aber dann dementsprechende Verbindlichkeiten und weißt nicht, wie es das stemmen sollst. Und das ist dann eine ungute Situation und das war nicht so toll.
Wenn man dir so zuhört, dann glaubt man ja auf den ersten Blick nicht, dass man jetzt mit jemandem spricht, der auf einem Bergbauernhof auf fast 1500 Meter in der Steiermark lebt. Du bist ja auch mit Schuld unter Anführungszeichen dran, dass es beim Falter zum Beispiel ein Naturressort gibt. Woher hast du dein enormes Wissen über die Natur und generell alles? Woher kommt das? Wie bildest du die weiter?
Ich habe generell immer von Kindesbeinen an viel gelesen. Also bei uns ist immer viel gelesen worden. Bei uns ist auch immer, ich komme aus einer sehr politischen Familie, bei uns ist immer sehr, sehr viel diskutiert worden. Und da sind wir natürlich als Kinder, wie es dann ein bisschen angefangen hast, checken, was so abgeht in der Welt, ganz fasziniert nebengesessen. Und wir haben das so rein und das Glück gehabt, dass bei uns eigentlich seit ich mich erinnern kann, Leute aus der ganzen Welt aus- und eingehen über den Tourismus und über andere Sachen und wir da ein bisschen die Welt bei uns zu Gast gehabt haben, haben das dann in meiner kompletten Sturm- und Drangphase alles links und rechts liegen lassen, haben mich dann nur quasi auf diese Vollgaslandwirtschaft konzentriert und nach diesem Bauchfleck, nach dieser Erkenntnis, das wird alles ungut, war ich dann eben wirklich physisch und psychisch fertig und haben dann einmal für ein Jahr de facto nichts mehr getan. Und haben dann eigentlich mich überlesen, wieder so ein bisschen zurückgeholt ins Leben, unter Anführungszeichen, und haben mich da extrem intensiv halt mit Globalisierung, Wirtschaftspolitik, gesellschaftspolitischen Themen und so weiter beschäftigt. Und da hat es bei mir im Kopf irgendwie was umgelegt. Also da ist mein Hirn Gott sei Dank ein bisschen so wie ein Schwamm. Ich lese was und merke mir das relativ leicht. Weiß dafür meistens nicht, wie die Kinder bei meinen Nachbarn heißen. Also, aber da tue ich mich relativ leicht. Und so ist das dann eins nach dem anderen gekommen. Und das war dann so ein Voranstolpern quasi vom eingeschlagenen komplett falschen Weg, eine neue Variante. Und dann war das immer so. So ein Prozess, der ist nach wie vor im Gehen und im Laufen. Und ja, so hat sich das halt einfach ergeben. Aber Lesen ist ein großes Thema.
Christian, du hast es zuerst gesagt, du warst der Milchbauer, du hast dir dann irgendwann die Frage gestellt, möchte ich das überhaupt? Und das ist ein Produkt, was keiner mehr braucht. Den Satz habe ich mir jetzt gemerkt und hast gesagt, du hast viel gelesen gesellschaftspolitisch, die mit den wichtigen Fragen auseinandergesetzt. Und jetzt stehen wir ja gerade so vor der Frage, ein bisschen Ernährung, gell? Klimawandel, menschengemachter Klimawandel. Da darf mich deine Meinung interessieren. Was glaubst du, wie werden wir uns ernähren in naher Zukunft? 5, 10 Jahre wird es da einen Wandel geben?
Es wird definitiv einen Wandel geben. Wobei, in was für Richtung, tue ich mir im Moment ehrlich gesagt wieder ein bisschen schwer, das vorherzusagen. Es wird sich insofern was ändern durch die Energiepreise, die vermutlich nie mehr so historisch tief werden, als wie sie gewesen sein in den letzten Jahrzehnten. Werden wir vermutlich wieder mehr Geld für Lebensmittel ausgeben. Ob die hier jetzt tierisch oder pflanzlich sein, ich glaube, dass das Verhältnis relativ gleich bleiben wird. Ne? Mir hat jetzt am Wochenende eine Dame erzählt, sie hat jetzt Biogurken gekauft am Bauernmarkt in Wiener Neustadt. Und da kostet ein Kilo Biogurken, die zu 99,5% aus Wasser sind, 19,60 Euro. Mein Premium-Rindfleisch kostet 20 Euro das Kilo. Also ist irgendwie interessant. Ne? Also wir sind da schon ein bisschen in einer verrückten Welt. Grundsätzlich müsste man natürlich sagen, wir müssen vernünftig werden, indem wir, obwohl dass ich 100% oder fast 100% vom Fleisch lebe, wir müssen weniger Fleisch essen. Wir müssen da vernünftiger werden. Wir müssen eher wieder in die Richtung pflanzlicher Ding gehen. Wie sich das wirklich gesellschaftlich entwickeln wird, bin ich im Moment ehrlich gesagt überfragt.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir sagen, wir müssen auf jeden Fall bewusster wahrscheinlich, oder?
Genau. Und ich glaube, wir müssen uns halt, wenn wir anschauen, unsere ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir mittlerweile haben, wirklich bewusster und auch das vor allem die bloße Masse, wo wir ja komplett im Überfluss sind, nach wie vor, nicht? Dass es das alleine nicht ist. Ich war jetzt vor einer Woche bei einem Wochenendseminar von einem amerikanischen Farmer, der da gesagt hat, in Amerika gibt es Untersuchungen über den Nährstoffgehalt in Gemüse. Und da ist sozusagen Karotten, hat er als Beispiel gebracht, bei der besten, mit am höchsten konzentrierten Nährstoffgehalt, also eigentlich fast die echte wilde Karotte verfrierer. Und die muss von der schlechtesten Qualität, muss ich 100 essen, dass ich auf den Nährstoffgehalt komme, den die eine hat. Also das Verhältnis ist 100:1 im Extrembeispiel. Und das ist schon brutal, nicht? Und das erklärt dann, glaube ich, halt schon auch vielfach unsere Zivilisationskrankheiten, die wir haben. Wir stopfen uns zwar voll, wir werden blatt und fett und ungesund, aber es ist einfach nur Füllstoff. Und da ist eigentlich kein Leben im wahrsten Sinne des Wortes mehr dahinter. Das ist für mich zum Beispiel immer ein großes Thema, wenn diese aus meiner Sicht komplett sinnfreien Diskussionen um Laborfleisch und so weiter entstehen oder um irgendwelche komischen, zusammengeschusterten Ersatzprodukte. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass wir, auch wenn wir Instagram und iPhone haben, ein Teil der Natur sein bei unserer Natur her, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass wir uns nicht von unserer natürlichen Umgebung komplett entkoppeln können. Wenn wir das machen, dann haben wir vermutlich, wage ich zu behaupten, genau diese Krebsquoten und so weiter, die wir im Moment haben. Also, was mache ich damit? Es gibt da ganz interessante Zahlen, die man zwischendurch schon wieder mal vergessen hat. Unser Bakterienmilieu in der Rachenschleimhaut, im Mund, entspricht ungefähr oder ziemlich genau dem Bakterienmilieu in den obersten 5 cm eines gesunden Bodens. Das Bakterienmilieu von 5 cm Boden bis dann oben Richtung 15 oder 20 cm entspricht dem gesunden Mikrobiom bei uns im Darm. Das heißt, das sind Wechselwirkungen miteinander. Und wenn wir uns da komplett nur mehr von irgendwelchen hoch aufbereiteten Sachen und so weiter ernähren, dann ist wahrscheinlich im Labor der Nährstoffgehalt schon da, nicht? Aber was das sozusagen feinstofflich mit uns tut und eh in Tirol, Innsbruck, Quantenphysik und so weiter, Nobelpreis, wissen wir eigentlich, dass wir gar nichts wissen noch, ne? Also wie das alles zusammenspielt, ist ein ganz heißes Thema, aber ich finde halt, wir müssen uns da schon wieder ein bisschen der Natur sozusagen zuwenden und nicht noch weiter entkoppeln, weil wir halt glauben, wir können es und deswegen brauchen wir es unbedingt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Voodoo, aber mich beschäftigt das eben wirklich, weil wir die Auswirkungen im Betrieb, am Boden, bei den Tieren und so weiter sehen. Seitdem, dass wir das gezielt ein bisschen fördern probieren, haben wir gesündere Tiere, bessere Produkte und unterm Strich auch gesündere und bessere und glücklichere Leute. Also mein, weil wir da jetzt über Glück reden, ich sage es meinen Praktikanten immer, in der Landwirtschaft muss es mittelfristig ein neues Produkt geben. Und dieses Produkt muss Glück sein, aus meiner Sicht. Also wirklich glücklich sein. Ob man das jetzt macht, indem das ich eine Leute zu unsere Almtiere aufschleife im Sommer und der zwar stehend K.O. ist, aber dann in einer Welt Aufschlag um, die er sonst nie gesehen hat und dort in dem Moment glücklich ist, ist eine Variante. Die andere Variante wäre zum Beispiel, dass man, ich sage bei den Praktikanten eben immer so, wir schauen, dass wir einen glücklichen Boden kriegen, einen gesunden Boden, auf dem glückliche Pflanzen wachsen, die für glückliche Tiere gefressen werden, die dann glückliche Produkte sozusagen oder gute Produkte für uns liefern und uns am Schluss eben glücklich und gesund erhalten. Also das ist für mich ganz ein spannendes Thema. Natürlich schaut sich in der Landwirtschaft jeder an und denkt, Alter, egal was du nimmst, nimm weniger. Ne? Aber das ist ein wirklich großes Thema und ein Zukunftsthema.
Ich glaube, du hast diese Erfahrung sogar an deinem eigenen Hund gemacht, oder? Weil ich mich da richtig an ein Interview erinnere, das ich irgendwo bei dir gelesen habe, wo du die Ernährung vom Hund auf eigene Produkte umgestellt hast. Ist der ja
aus dem Markt? Also unser Hund, ich esse auch gern Geflügel. Und der Hund weiß ganz genau, wenn wir die Rupfmaschine herrichten, dass zum Geflügel geschlachtet wird, dann hat sie die nächste Woche viel Spaß, weil sie kriegt die Innereien. Und da ist sie dann, da musst du den Wasserschlauch wegjagen, weil du musst wirklich aufpassen, die nimmt am liebsten den ganzen Vogel gleich mit, sozusagen. Wenn du der aber aus einer ganz normalen Industriehenne, unter Anführungszeichen, wo der Innereienbeutel da dabei ist, die Innereien frisch gibst oder kochst, die schaut dir mit einem Blick aus auf die Art, kannst du selber fressen. Ein anderes Beispiel war bei Karotten, das haben wir gehabt bei Schweine. Meine damalige Lebensgefährtin hat für ihre Pferd immer im großen Futterkarotten gekauft. Und bei den Pferd war es wurscht. Die haben keinen Unterschied gemacht zwischen biologisch Zeug oder zwischen Bio und konventionell. Aber bei den Mangalitza-Schweine, wenn es denen die konventionelle geben hast, die haben sie nicht gefressen. Und um die ungespritzte, die sind sie angesessen wie der Teufel. Und das war für mich dann immer so ein Klick im Kopf, dass du sagst, Alter, da ist ja mein Dobos dran.
Ja, du hast jetzt erst gesagt, du hörst oft so Sachen wie Voodoo-Bauer und oder halt quasi, was hat denn der, was hat denn der zu viel erwuschen? Du hältst mit deiner Meinung nicht hinterm Berg, du kritisierst auch oft in deiner Bubble, in der Landwirtschaft. Und logischerweise kommt da auch viel Kritik dann oft auf dich zu. Wie gehst du mit dem um? Weil das ist so, ich stelle mir das auch schwierig für, wenn man dem immer so ausgesetzt ist. Ja, das darf mich einfach interessieren. Wie gehst du da damit? Wie gehst du mit dem um?
Grundsätzlich, wie hast du schon, viel Feind, viel eher. Ne? ich bin da das komplette Sensibelchen eigentlich. Also an manche Sachen habe ich da dann schon ein bisschen zu kiffeln. Solange das irgendwie fachlich und so weiter ist, ist eh alles normal. Ich mal, ja, ich teile aus, da muss ich einstecken, das ist so. In der Landwirtschaft haben wir ein bisschen ein Phänomen, dass wenn sonst nichts mehr geht, dann backen wir auf den privaten Bereich hin. Und das hat mir eben ziemliche Probleme gemacht und das hat das Privatleben ziemlich zerstört. Darum sage ich über mein Privatleben gar nichts mehr. Egal auf was für ein Kanäle, das ist ein komplett rotes Tuch. Da gibt es keine Informationen mehr. Weil mit dem, ja, ich möchte das niemandem zumuten oder noch einmal zumuten, was da manche ehemalige Partnerinnen und Anführungszeichen mitgemacht haben. Also das ist ein bisschen so ein Phänomen, dass man im Zweifelsfall sozusagen aufs familiäre Umfeld hintrittert, was dann im Umkehrschluss wieder erklärt, wieso da sehr, sehr viele Bauern dann irgendwann das Maul nicht mehr aufmachen. Und da sind wir wirklich, wie soll ich sagen, da sind wir kannibalisch. Ne? Und da sind wir dann so, wir blödeln immer, die Bauern haben kollektiv das Stockholm-Syndrom. Nicht? Also, dass sie wirklich im Zweifelsfall sympathisieren, sie mit den Geiseln nehmen. Oder so wie auf Österreichisch die geschlagene Ehefrau, die sagt, wenn er mich gerade herbieren, die ist eigentlich eh ganz nice. Beispiel. Kollege in Kärnten, komplett was anderes gemacht wird, betrieblich in der Region. Läuft, alles gut. Ruft mich vor einem Jahr an, komplett in Tränen aufgelöst, sagt aus, er verkauft, er haut den Hut drauf, er mag nicht mehr. Also, was ist jetzt, ne? Sag, ja, jetzt ist soweit. Dass er der Kasperlbauer ist, mit dem hat er locker leben, Kind. Mit dem kann ich auch gut leben, weil das ist für uns die beste Werbung, die nichts kostet. Und die ganzen Hater machen eigentlich ehrenamtlich Werbung für uns, die für mich unbezahlbar wäre. Lange Rede, kurzer Sinn, der hat dann gesagt, du, jetzt ist soweit. Jetzt hat er die zwei Kinder und die haben jetzt eine Geburtstagsparty bei einem Kindergartenkollegen. Und alle Kinder aus dem Dorf waren dort eingeladen, aber die Kinder vom Spinner nicht. Wo sagt er halt seinen Mädels? Und das sind die Sachen, quasi diese soziale Kontrolle, die in diesem bäuerlichen Umfeld, in diesem dörflichen Umfeld, wo, blöd gesagt, manchen schon sehr, sehr fad im Hirn ist, also dass man sich immer mit dem anderen beschäftigt, als wie mit sich selber, gewisse Entwicklungen und gewisse sehr ausgeprägte konservative Haltung im Denken erklärt. Das ist dann wirklich ungut. Und wie gesagt, das kenne ich zur Genüge und darum, das ist schwierig. Alles andere, ja, mein Gott.
Ja, das ist schon, gell, und dann auch oft die Bereitschaft nicht einmal drüber, sich mal gerade drauf einzulassen und drüber nachzudenken, auch die andere Position, sondern sofort immer kategorisch, das ist ein Blödsinn, das ist ein Chaos, das ist halt traurig, ja.
Genau. Und das ist aber, glaube ich, schon ein europäisches oder österreichisches genereller Phänomen. Eben, wie ich vorher gesagt habe, bei dem amerikanischen Kollegen da hat man so das Gefühl, die scheißen sich einfach nichts, der sagt, Alter, probier. Und wenn das daneben geht, okay, das mit den Hühnern hat nicht funktioniert, dann probieren wir mit Puten. Oder so. Und bei uns gehen die Leute dann aus und debattieren, wieso dass das bei uns alles nicht geht. Statt dass man sich denkt, Alter, was könnte ich mitnehmen und bei mir morgen schon probieren. Ne? Ja. Also das ist einfach unser, da haben wir ein bisschen eine komische Geisteshaltung einfach irgendwo. Vermutlich sind da in der Landwirtschaft 1000 Jahre Leibeigenschaft und ziemlich lange Monarchie generell, so ja immer schön buckeln, hat da schon epigenetische Spuren hinterlassen. So erkläre ich es immer.
Christian, wir könnten da ewig zuhören, aber du bist ja am 24. Mai bei uns bei den Glücktagen in Kufstein zu Gast, zusammen mit Florian Klenk, mit dem du ja mittlerweile, ich habe es einleitend schon gesagt, sogar Freundschaft auch verbindet. Ihr habt gemeinsam schon viele Bühnenauftritte hinter euch. Darf ich dich fragen, was uns denn ungefähr bei den Glücktagen erwarten wird?
Das würde ich auch gern wissen, weil wir haben gefühlt 1000 Sachen gemacht und es waren 1102 Mal unterschiedliche Geschichten. Grundsätzlich geht es natürlich uns um unser Kennenlernen, um unsere Duelle, die wir gehabt haben, unsere gemeinsamen Themen, die uns trennen, die uns verbinden. Und wir haben natürlich durchaus auch Themen, wo man nicht einer Meinung sein, aber halt einer Meinung sein, dass wir uneinig sein. Und das ergibt sich dann immer in einem ganz unterhaltsamen Diskurs, sage ich einmal. Aber zu viel möchte ich doch jetzt gar nicht sagen.
Für mich passt das, weil ich bin ja eh immer sehr, ich lasse mich gerne überraschen, von dem her ist es sehr, sehr spannend.
Genau. Ja, ich freue mich auch schon riesig. Christian, wir sagen vielen Dank für das Vorab kennenlernen schon einmal und freuen uns riesig auf deinen Besuch in Kufstein.
Ich mich auch. Bis bald. Ciao.
Ja, das war unser virtueller Kaffee mit Christian Bachler. Am 24. Mai 2024 wird Christian gemeinsam mit dem bekannten Journalisten und Chefredakteur des Falters zu Gast bei uns und bei den Glücktagen in Kufsteiner Land sein. Alle Infos und Tickets gibt's auf unserer Website www.glück-tage.com. Wir freuen uns auf dich und bis bald und Glück auf!